Und wieder scheint ein Kulturort in Berlin durch steigende Gewerbemieten bedroht zu sein. Diesmal ist es die Mendelssohn-Remise in der Jägerstraße im Hof des Hauses, hat einst der Familie Mendelssohn-Bartholdy gehört. Die Zeitung Der Tagesspiegel hat gestern in einer großen Aufmachung berichtet, dass die Eigentümer des Hauses 40% mehr Miete haben wollen. Und unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau, der kennt diesen Ort dort gut. Nikolaus, guten Morgen. Erstmal, nicht jede und jeder kennt. Was genau ist denn die Mendelssohn-Remise eigentlich?
Ja, das ist eigentlich ein ganz netter Ort. Also es ist im Grunde genommen nichts wahnsinnig Besonderes. Es ist halt ein großes, in den 1890er gebautes ehemaliges Bankhaus, und in dessen Erdgeschoss befindet sich eine sogenannte Remise, also dort, wo man früher die Kutschen abgestellt hat, angemessen für den doch gehobenen Wohnstandard respektive Ausstattungsstandard mit eines solchen Hauses mit Granitsäulen und sehr schönen flachen preußischen Kappen. Das ist eine sehr angenehme Architektur, und in der ist seit vielen Jahren jetzt inzwischen eine Institution, also die Mendelssohn-Stiftung, untergebracht, die vor allem an die Familie erinnert und an deren ganz, ganz große Bedeutung für die Berliner Regionale und Kulturgeschichte, also angefangen von Moses Mendelssohn bis eben zu den großen Stiftern der 1920er Jahre, und dann dort außerdem viele Veranstaltungen macht, so kleine Lesungen und kleine Kammerkonzerte. Ist so eine ganz typische Institution bürgerschaftlichen Engagements im Zentrum der Stadt. Auf den ersten Blick jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch. Die haben etwa 10.000 Besucher. Mhm. Das ist aber für so eine Veranstaltung dann doch eine ganz ordentliche Zahl und eben vor allem so ein belebendes Instrument innerhalb der Stadt. Und das ist das, was eigentlich Innenstädte ausmacht.
Aber was bedeutet das jetzt? Also das scheint ja wirklich ein kultur- und geschichtsträchtiger Ort zu sein. Der ist aber nicht geschützt dadurch. Das wäre doch eigentlich die Sache wert.
Ja, offensichtlich nicht. Also nach den Informationen von Thomas Lackmann gehört das Ganze einem Immobilienfonds Union Investment Institutional Property GmbH. Entschuldigung, ich muss diesen Namen einfach mal vollständig aussprechen, weil der zeigt einfach schon die Distanz des Eigentümers zu dem Objekt, das er eigentlich besitzt. Und die wollen jetzt entweder 40% mehr Miete, was für so eine kleine Institution, die im Wesentlichen von Spenden und von kleinen Projektgeldern lebt, überhaupt nicht zu stemmen ist. Oder, das ist die Alternative, das scheint auf den ersten Blick so ganz nett zu sein, einen Vertrag mit nur noch viermonatiger Kündigungsfrist. Das heißt, die können da jederzeit rausgeschmissen werden, sobald irgendein, sagen wir mal, Klamottenladen da ankommt. Und das ist genau das Kernproblem bei der ganzen Angelegenheit, und das ist seit vielen, vielen Jahren, ich möchte eigentlich sagen fast Jahrzehnten, ist das in der Debatte. Gewerbemieten, und das ist letztlich ein Gewerbemietstandort schlichtweg, die sind in Deutschland durch die Gesetze und durch viele Gerichtsentscheidungen bestätigt, frei verhandelbar. Das heißt, es gibt keine Grenze nach oben, es gibt natürlich auch keine Grenze nach unten, aber im Wesentlichen gibt es keine Grenze nach oben, gerade nicht in solchen phänomenal guten Lagen wie da in der Jägerstraße. Also das ist ja allerbestes Berliner Gewerbegelände. Und ja, diese freie Verhandelbarkeit, das unterscheidet eben Gewerbemieten ganz massiv von Wohnungsmieten. Und man muss sagen, dass der Staat hat dort eben auch erhebliche Fehlleistungen gebracht. Also 2007 zum Beispiel wurde die GSG verkauft. Das war eine städtische Institution, die dafür da war, Gewerbemieten stabil zu halten, indem sie selber Gewerbemieten angeboten hat. Und ja, die wurde verkauft, und seitdem steigen auch da die Mieten. Und das heißt, die ganzen Gewerbemieter gehen irgendwo an den Stadtrand. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Grenze dafür, das ist das sogenannte Wucherverbot. Das heißt, dass eine Miete theoretisch nicht mehr als 100% mehr teurer sein darf als die Mieten in der Umgebung. Bloß wie will man das nachweisen? Das geht gar nicht. Also insofern ist das ein völlig wirkungsloses Instrument, und die Mieten steigen ganz, ganz dramatisch in ganz Deutschland. Sie sind seit 2003 um etwa 150% bis zur Covid-19-Krise gestiegen, dann kam die Covid-19-Krise, jetzt steigen sie wieder. Sie sind immer noch mehr als 140% über den Mieten von 2003. Und das ist für kleine Institutionen gar nicht zu tragen. Also zum Beispiel für diese Stiftung.
Aber Nikolaus, ich glaube, mancher wundert sich jetzt vielleicht, der, die uns zuhört, denn Gewerbemiete, darunter stelle ich mir tatsächlich das, was du eben erwähnt hast, einen Klamottenladen vor sozusagen, oder vielleicht auch eine Gewerbefläche, für wo ein Supermarkt reingeht, aber nicht so sehr eine Kulturinstitution. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede, die gemacht werden.
Da gibt's überhaupt gar keine Unterschiede. Das ist, diese Kulturinstitution sitzt in einer Fläche, die theoretisch auch für einen Klamottenladen benutzt werden kann oder für ein Architektenbüro oder für sonst irgendwas. Das heißt, die müssen das in dem Sinne auch mieten, haben ja auch einen entsprechenden Vertrag bekommen, offensichtlich, der wahrscheinlich, nehme ich jetzt mal an, relativ gut ausgestattet war, also im Sinne von, der war nicht so wahnsinnig teuer. Das liegt natürlich auch daran, dass so eine Remise im Erdgeschoss eines Innenhofs jetzt nicht der absolute Burner ist, um
irgendwas
unterzubringen früher. Eher kein Klamottenladen, jetzt erstmal, ja. Aber wenn rundherum eben schon alles vermietet ist, dann ist das plötzlich auch eine attraktive Gelegenheit. Vor allen Dingen für einen Investor, der sich gar nicht unbedingt um das Einzelprojekt kümmert. Und das ist immer wieder das zentrale Problem. Vermieter, die an dem Einzelprojekt wirklich interessiert sind, denen das gehört, die haben ganz oft völlig moderate Mietpreise und haben auch moderate Mietpreiserhöhungen. Während gerade die internationalen Investmentfonds, denen kommt es ja auf eine ganz andere Ebene an. Die wollen möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen. Und das ist ein ganz klassisches Problem des modernen Kapitalismus, er lebt einfach von der freien Verfügung über Grund und Boden.
Ja,
und wenn diese freie
Genau die Frage, ne? Was spricht denn eigentlich dagegen, dass Grundstücksbesitzer ihr Eigentum meistbietend verwerten?
Ja, das ist eben genau, im Grunde genommen spricht erstmal nichts dagegen in unserem Gesellschaftssystem. Das muss man immer betonen. Zum Beispiel das Mittelalter oder viele indigene Gesellschaften, auch die islamischen Gesellschaften, die hatten ganz andere Vorstellungen davon, wie man mit Grund und Boden umgeht. Also im Mittelalter beispielsweise war der Grund und Boden, wenn man so will, Boden des Königs und der hat das vergeben oder des Fürsten. Und man hat nur das besessen, was auf dem Boden drauf stand und konnte nur den Boden nutzen. Das war auch in vielen indigenen Gesellschaften so. Das ist bei uns jetzt mal ganz klar anders. Spätestens mit der Französischen Revolution hat sich das Privateigentum am Boden als absolut fundamentaler Teil des Gesellschaftssystems durchgesetzt. Ja, und da ist dann eben einfach das Problem, dass der Investor sozusagen theoretisch machen kann, was er will, der Bodeneigentümer. Andererseits profitiert er ja ganz erheblich davon, was die Gesellschaft rundherum liefert. Also von Straßenbau angefangen bis zur Sicherung des Gesellschaftssystems durch einen ordentlichen Rechtsstaat. Das bezahlt er ja alles nicht mit. Und deswegen gibt es eben immer wieder die Forderung, ja, es gibt diese Sozialbindung des Eigentums, wie sie auch im Grundgesetz festgeschrieben ist. Deswegen auch immer wieder die Forderung, hallo, Gewerbemieten kann man nicht einfach frei nach oben hin verhandeln. Die sind ein Teil des Gesellschaftsapparats.
Und wir sprechen gleich weiter darüber, über die Mendelssohn-Remise, denn das ist der Ausgangspunkt unserer Diskussion hier. Und was man tun kann, um Kulturinstitutionen zu erhalten. Gleich geht's weiter hier mit Nikolaus Bernau. Ich spreche mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau, die Mendelssohn-Remise in Berlin-Mitte, ein Ausstellungs- und Veranstaltungsort, hat eine fette Mieterhöhung erhalten, 40%. Und wir waren gerade dabei, hier die Gewerbemieten in Berlin darüber zu sprechen. Nikolaus, was kann man denn generell tun überhaupt, um Kulturinstitutionen nun zu erhalten?
Ja, das ist ein zentrales Problem. Wir debattieren jetzt auch nicht seit Kurzem darüber. Das ist eben eine bundesstaatliche Angelegenheit. Das heißt, das kann das Land Berlin nur sehr bedingt lösen, zumal es sich selbst eben viele Lösungsinstrumente selbst begeben hat. Ich hatte gerade schon erwähnt, 2007 hat Berlin ja seine GSG verkauft. Das heißt, sein Eigenangebot reduziert von Gewerbeflächen. Und das ist eigentlich das einzige Instrument, mit dem ein Bundesland überhaupt selber agieren kann, indem es selber Gewerbeflächen anbietet. Das machen übrigens zum Beispiel Länder wie Hamburg oder Bremen oder Bayern und Baden-Württemberg. Nicht ganz zufällig die Länder, mit Ausnahme jetzt mit Bremen mal gesehen, die auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Das machen die mit ganz großer Begeisterung, nämlich selber Gewerbemieten anzubieten. Und in Berlin, ganz klar, wir stehen vor großen Problemen. Das Werkbundarchiv musste ja gerade umziehen. Jetzt ist kein Kulturort auf den ersten Blick, aber es ist doch ein kultureller Ort. Das Café Berio. Es gibt überhaupt unglaublich viele Cafés, die Traditionsorte sind. Und wir kommen immer wieder bei der Bodenfrage an. Das ist so der Terminus technicus für Architekten und für Stadtplaner und Regionalplaner. Wie geht man mit dem Boden um? Weil das Bodenfrage, wem gehört der Boden und wie kann man mit dem Boden umgehen? Das ist im Grunde genommen der Kern des ganzen Problems. Und da niemand mehr nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts irgendwie eine Bodenrevolution will, gibt es mindestens drei ganz große Hürden. Das ist einmal, das Bundesverfassungsgericht hat den Eigentumsvorbehalt der Privateigentümer immens stark gemacht. Das heißt, die haben einfach das Recht zur aus ihren Grundstücken möglichst alles rauszuholen, was sie rausholen können. Das Zweite ist, wir haben in Deutschland einfach deswegen eine sehr, sehr starke Lobby von Boden- und Hauseigentümern, die in allen Parteien sehr, sehr stark etabliert ist. Und dann das Dritte ist eben, die Lobbys können ihren Einfluss nur deswegen so stark ausüben, weil auch die Wählerinnen und Wähler so überzeugt davon sind, dass das eigentlich richtig ist. Sie wissen gar nicht, dass es zum Beispiel eine historisch bedingte Angelegenheit ist mit dem Bodenrecht, dass wir bis vor 300, 400 Jahren ganz andere Bodenrechte hatten in Europa. Und ja, das ist ganz klar, das ist das Kernproblem. Wie gehen wir mit dem Boden um?
Aber es gibt ja durchaus Modelle für die Begrenzung von Gewerbemieten, wenn ich das richtig verstehe.
Allerdings, also beispielsweise in Italien, das hat allerdings durchaus auch zu Problemen geführt. Also kein Modell ist bis jetzt ohne Probleme, aber in Italien gab es schlichtweg massive Begrenzungen von allen Mietsteigerungen. Das hat dann dazu geführt, dass selbst in Städten wie Venedig oder wie in Rom oder Neapel ganze Straßen einfach leer blieben unten im Erdgeschoss, weil die Vermieter gesagt haben, ich verdiene damit nicht genug, also um selbst das Haus instand halten zu können. Das heißt, sie machen das lieber zu. In Frankreich gab es eine ganz tolle Idee und die hat auch ziemlich gut funktioniert, selbst in Paris sehr lange, dass man nämlich nicht gesagt hat, wir machen eine Mieterhöhungsgrenze, sondern in das jeweilige Geschäft oder in den jeweiligen Gewerberaum darf nur eine Institution oder ein Geschäft einziehen, das das gleiche Segment bedient. Das heißt, in eine ehemalige Bäckerei darf nur eine Bäckerei wieder reinziehen. Das hat ganz gut funktioniert, aber letztlich auch eben wirklich zu einer Stagnation geführt und dazu, dass viele Hausbesitzer die Häuser einfach nicht saniert haben. Einfach deswegen, weil die neuen Mieter, die neuen Bäckereien konnten eben die Mieten nicht zahlen. Und in den USA beispielsweise gibt es das ganz, ganz breite genossenschaftliche Eigentum oder das Eigentum der Kirchen und Stiftungen und gesellschaftlich agierende Einrichtungen, das eben als Gegenmacht auf dem freien Markt agieren kann. Und dann gibt es selbstverständlich das ja sehr bewährte Modell des Mietspiegels, eine übrigens sehr deutsche Erfindung. Das haben wir ja für den Wohnungsbau. Und das heißt, es gibt eine Vergleichsmiete in der Umgebung. Und danach orientiert sich dann auch das in einer gewissen Spanne die Miete des Gewerberaums. Aber gegen die Einführung des Mietspiegels, auch für Gewerbemieten, wenden sich ja, vor allen Dingen mal die Grundstücks- und Hauseigentümer mit doch bemerkenswert gutem Erfolg.
Nikolaus, in so einem Fall wie der Mendelssohn-Remise auch, wird dann oft der Ruf dann schließlich laut, der Staat soll einspringen. Sollte der Staat einspringen generell?
Also da kann ich nur meine Meinung äußern in dem Sinne. Aber die Sache ist die, immer wenn der Staat einspringt, muss er ja eine Entscheidung fällen. Das sind Steuergelder, um die es da geht. Das heißt, er muss sagen, ist mir dieses oder jene Funktion wichtig oder nicht wichtig. Das ist jetzt kein Problem bei einer großen Sammlungsinstitution oder um jetzt im Kulturbereich zu bleiben oder wenn es um irgendeine Konzertveranstaltungsangelegenheit geht oder ähnliches. Aber wie wir alle wissen, spätestens seit den Debatten um die Clubszene, das ist ein Problem der Hierarchisierung. Was will der Staat fördern? Und was will der sich jetzt dafür entscheiden oder dafür? Und ist diese Institution jetzt wichtiger als jene Institution? Und ist eine Institution mit 10.000 Nutzern eventuell wichtiger als eine Institution mit nur 5.000? Oder ist sie unwichtiger als eine Institution mit 50.000 Nutzern, wie sie ja manche Clubs ohne Probleme auf die Beine kriegen? Das heißt, da kommen endlose Mengen von Entscheidungsproblemen und im Grunde genommen wäre es viel, viel besser, wenn der Staat sich da raushielte, aber ein straffes Regelungsinstrument schafft. Und wie zum Beispiel den Mietspiegel. Der Mietspiegel ist genau so ein Instrument, damit der Staat sich raushalten kann, einerseits, und andererseits trotzdem ein gewisses Regelinstrument da ist. Ideal ist bis jetzt überhaupt gar keine Lösung. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe auch nach Skandinavien nochmal rumrecherchiert und nach Frankreich selbstverständlich und Großbritannien. Und überall gibt es ganz erhebliche Probleme, aber es gibt auch Lösungsmöglichkeiten, die sind besser als das, was wir in Deutschland haben, nämlich diesen vollkommen freien Markt.
Nikolaus, zum Schluss noch mal kurz zurück zur Mendelssohn-Remise, unser Ausgangspunkt hier. Was meinst du, wie es weitergeht? Wissen wir noch nicht.
Das wissen wir schlichtweg nicht. Das kann man so gar nicht sagen. Ich meine, möglicherweise wird sich dieser Investor besinnen und wird sagen, nee, das ist für mein Renommee und für mein Ansehen wichtiger, dass dort unten eine Institution mit dem Namen auch wirbt dafür, dass ich hier eben eine Gewerbeimmobilie anbiete, weil das ganze Haus ist ja eine Gewerbeimmobilie. Das könnte gut sein. Das ist häufiger auch so der Fall. Es könnte aber auch sagen, dass er sagt, nee, da kommt jetzt ein Klamottenladen oder sonst irgendetwas. Es muss ja gar kein Klamottenladen sein. Oder irgendein Restaurant oder Gott weiß was. Und bietet mir eine sehr viel bessere Miete und dann müssen die da raus. Das wäre extrem ärgerlich. Es wäre ein wirklich großer Verlust für die Innenstädte. Und das ist eben das, was viel zu wenig in Deutschland debattiert wird, dass diese ganzen kleinen Institutionen in den Innenstädten, die sind es, die die Innenstädte überhaupt interessant machen. Und das hat letztlich, so absurd das jetzt klingt, sogar eine Folge bis in die ganze Klimawandelpolitik hinein. Nur dann, wenn die Innenstädte attraktiv sind, bleiben die Leute auch in den Innenstädten und ziehen nicht aufs Land und verbrauchen mehr Energie und mehr Platz etc. Das heißt, selbst so eine kleine Institution ist letztlich, wenn man es auf lange Frist sieht, ganz wichtig dafür, wie gehen wir mit dem Klimawandel um zum Beispiel.
Also hoffen wir das Beste für die Mendelssohn-Remise in Berlin-Mitte. Das war unser Architekturkritiker Nikolaus Berner dazu. Danke, Nikolaus.